Sehr geehrte Damen und Herren, als Generalsekretär von Justitia et Pax Österreich darf ich Sie gemeinsam mit unserem Kooperationspartner der Sozialethik auf der Theologischen Fakultät ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass so viele zu diesem Podium gekommen sind. Ein herzliches Grüß Gott auch der Dekanin, Frau Müller. Und ich werde das Wort relativ rasch. Sagen Sie ein paar Worte, oder? Wenn dem nicht so ist, darf ich das Wort ganz schnell an den Herrn Chefredakteur Dr. Paul Wuthe übergeben von der Katpress. Er wird heute dieses Podium moderieren und auch unsere Gäste vorstellen. Ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen und ein Danke für dieses Interesse. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Ort für ein derartiges Gespräch wie den Hörsaal 47 auf der Katholisch-Theologischen Fakultät. Er ist brechend voll, sind die Kollegen schon 20 Minuten vor der Vorlesung oder vor dieser Veranstaltung gewesen, was eher untypisch für Studenten ist, aber was für Sie spricht und für den Heiligen Vater und sein Dokument. Ich beginne gleich mit der Diskussion oder mit dem Podium, indem ich dem Herrn Minister das Wort erteile. Ich bitte einfach alle in einer ersten Runde einmal eine erste Einschätzung zu diesem doch für viele lang erwarteten und auch als Meilenstein bereits bezeichneten Dokument zu geben. Frau Professor, Sie sind Lehrstuhlinhaberin für christliche Gesellschaftslehre und Sozialethik seit 1997. Ich frage gleich ganz direkt, ist der Papst, vor allem wenn man auch den Ausführungen der Frau Klubobmann zuhört, ist der Papst zu politisch geworden? Ist das eine Grenzüberschreitung gewesen im Vergleich mit anderen Sozialdokumenten? Ich spiele auf die Ihnen bekannte Diskussion, die vor allem in US-amerikanischen Kreisen ja schon heftig läuft. Wir folgen dem Papst in Fragen des Glaubens, aber nur mehr bedingt in Fragen der Moral und schon gar nicht in den Fragen der Politik. Vielleicht können Sie uns ein bisschen aufklären und auch versuchen, dieses Dokument also in den großen Duktus der katholischen Soziallehre einzuordnen. Bitte.
Ja, zuerst möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen, auch im Namen des Instituts. Es freut mich, dass so viel Interesse an sozialen Themen gerade auch im katholischen Bereich jetzt aufbricht und man spürt das in den verschiedensten Dokumenten. Und jetzt gleich zu deiner Frage. Ich glaube, dass alle Sozialdokumente in eine Situation hineingesprochen haben und vielleicht radikaler waren, als das dann sozusagen im Rückblick erscheint. Wenn Papst Leo 1891 von den sklavenähnlichen Verhältnissen, in denen ein Großteil der Bevölkerung lebt, spricht und damit die Arbeiterfrage meint, dann sind das starke Äußerungen, die ganz am Anfang schon stehen, die vielleicht dann im Nachhinein etwas eingeebnet erscheinen. Oder wenn Quadragesimo Anno von einem Wettbewerb, der eigentlich immer die Brutaleren bevorzugt, spricht, hat man eigentlich auch heute den Eindruck, dass das wesentliche Aussagen sind. Also derartige Dokumente stehen in einem bestimmten Kontext und ich habe mich auch sehr gefreut, wie ich die Enzyklika gelesen habe, weil sie also einfach erstens gut geschrieben ist, das hat schon der Herr Minister gesagt und daher auch wirklich empfohlen werden kann zum Lesen, und zweitens man die Themen in einer vernetzten Art angesprochen sind, wie man das sonst wenig sind. Ein ganz wesentlicher Punkt für mich ist auch der neue Stil des Papstes, was überhaupt die Sozialverkündigung angeht. Der Herr Bischof hat das schon angesprochen in Bezug auf die Bischöfe und die Bischofskonferenzen. Man sieht das also in den verschiedensten Bereichen. Das Wort Dialog kommt, hat ein Kollege aus München herausgefunden, 23 Mal in der Enzyklika vor. Es ist also ja schon fast ein bisschen als ein noch Schimpfwort ist zu viel gesagt, aber als ein Wort gesehen worden, das also nicht so ganz koscher ist, wenn man das so sagen kann. Aber hier wird dieses Wort des Dialogs, das aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil kommt, noch einmal konkretisiert in die verschiedensten Ebenen hinein. Sie können sich auf YouTube auch die Präsentation der Enzyklika mit Kardinal Turkson, Metropolit Tzitzulas von der orthodoxen Kirche, Delegat des ökumenischen Patriarchen, dem Wissenschaftler des Potsdamer Klimainstituts Wolfgang Schellnhuber, der ein hervorragendes Referat gegeben hat, und einer gewissen Kathleen Wu, die Dekanin ist an der Notre Dame University für Business. Und da zeigt sich auch, wie man versucht, im Dialog verschiedenste Gruppen ins Boot zu holen. Das ist auch in der ganzen Enzyklika präsent. Man versucht wirklich hier einen Dialog auch mit Gegnern, mit Gegenstimmen in diesen Dialog einzusteigen. Und diese Gegenstimmen, wie schon erwähnt worden ist, sind ja nicht wenige. Ich bin auch in Österreich eigentlich bei einigen Interviews jetzt ganz erstaunt gewesen, dass es gar nicht so wenige Leute gibt, die meinen, der Klimawandel, naja, das ist doch noch eine vielleicht etwas interessengeleitete Sache, die halt einige vertreten. Also wir sind, zwar ist das in den USA stärker, aber wir sind über dieses, über diese Phase noch nicht hinaus. Es hat auch, und das ist noch einmal diese Ebene des Dialogs, fast unbemerkt große Treffen gegeben mit dem UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, Religionsvertretern, Nobelpreisträgern Ende April im Vatikan, um diese Enzyklika auch vorzubereiten und eben möglichst viele Leute ins Boot zu holen. Und das durchzieht die gesamte Enzyklika, gerade auch von den Religionen her. Ein wesentlicher Punkt, der noch weniger zur Sprache gekommen ist, ist die enge Verbindung von Ökologie und Armut. Ich zitiere hier: Wir kommen jedoch heute nicht umhin anzuerkennen, dass ein wirklich ökologischer Ansatz sich immer in einen sozialen Ansatz verwandelt, der die Gerechtigkeit in die Umweltdiskussionen aufnehmen muss, um die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde. Vielfach war die Umweltdiskussion in einer Weise präsent, dass man gesagt hat, wir müssen schauen, dass die zukünftigen Generationen nicht schlechtere Lebensbedingungen vorfinden als gegenwärtige Situationen. Und das ist noch immer ein ganz wesentliches Motiv, diese Zukunftsorientierung. Zugleich zeigt sich heute aber, gerade durch den Klimawandel, dass sich ein doppeltes Gerechtigkeitsdilemma ergibt, nämlich dass jene, und Schellnhuber hat das in seiner Präsentation, die Sie abrufen können über das Internet, hervorragend gezeigt noch einmal, dass jene, die wenig konsumiert haben, praktisch gar nichts konsumiert haben, also die Armutsgebiete der Erde, am meisten von den Klimaänderungen betroffen sind und damit sozusagen doppelte Ungerechtigkeit geschieht. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit einen Bischof aus den Philippinen, einen sehr sympathischen, bescheidenen Mann getroffen und wir haben über den Taifun gesprochen und ich sage, also die Hilfsleistungen sind aber sehr gut angelaufen, was wirklich auch damals auch der Fall war. Das ist schon eine positive Seite der Weltgemeinschaft gegenwärtig, aber er hat gesagt, die Probleme gehen von innen aus. Und das muss uns sehr zu denken geben und der Papst, der aus einem Entwicklungsland kommt, hat hier noch ein besonderes Auge dafür. Dass das alles auch Flüchtlingsströme hervorruft, konfliktfördernd ist und so weiter, das ist die, sozusagen sind die negativen Auswirkungen. In der Ethik der internationalen Beziehungen, und das möchte ich auch noch in die Diskussion werfen, heißt es, dass es eine ökologische Schuld der Industrieländer gibt. Und wie verhält sich diese ökologische Schuld der Industrieländer zur finanziellen Schuld der Entwicklungsländer? Das ist ein, wenn auch sehr kühner Versuch, die Interessenlinien zu thematisieren, die auch auf der Weltklimakonferenz im Dezember auftreten werden, und sich die Frage zu stellen, wie kann man eigentlich in einer vernetzten Betrachtungsweise damit umgehen. Ein zweiter Punkt ist diese starke Thematisierung der Interdependenz alles Lebendigen. Das hat eine stark spirituelle Dimension, Aber es hat sicherlich auch ganz praktische Konsequenzen, nämlich zum Beispiel die Frage nach den Gemeingütern. Wir haben ganz stark auf Individualisierung und Privatisierung von Gütern gesetzt, bis in den Wasserbereich hinein. Und hier wird diese Frage, was sind eigentlich allgemeine Güter, noch einmal stark in den Vordergrund gerückt. Einfach weil die Umwelt, von der wir alle abhängen, zuerst einmal ein Kollektivgut ist. Ein dritter Punkt noch, den ich ansprechen möchte, ist eine Ethik der Technik, findet sich zum ersten Mal in diesem Dokument und damit auch eine ganz fundamentale Rückfrage nach dem Technik, nach dem Fortschritts- und Wirtschaftsverständnis. Es gibt den bekannten Spruch von Waldinger, den ich nicht umhin kann zu zitieren. Ich weiß zwar nicht, wohin ich fahre, aber dafür bin ich schneller dort. In gewisser Weise ist unser Fortschrittsverständnis wirklich etwas ziellos geworden und wir müssen uns gerade auch in dieser Entschleunigung, die der Papst immer wieder anspricht, die Frage stellen, wohin wollen wir eigentlich auch als Weltgemeinschaft? Wie kann die Technologie und die Wirtschaft in den Dienst des Menschen gestellt werden? Und das ist keine einfache Frage. Théa Desjardins formuliert einmal, Fortschritt heißt menschlicher zu werden oder er heißt nichts. Und was heißt das für die gegenwärtige Situation? Und da, das andere, was mich noch, letzter Punkt an der Enzyklika fasziniert, es werden keine künstlichen Gegensätze aufgebaut, es wird auch keine Katastrophenstimmung erzeugt, sondern es gibt immer wieder Signale der Hoffnung. Und man appelliert einerseits an Graswurzelbewegungen, die ja auch die Kirche hat, aber andererseits auch an die internationale und nationale Politik, hier Auswege auf den verschiedensten Ebenen zu finden. Dankeschön.
Vielen Dank, selten so eine lebendige Vorlesung gehört. Von allen gemeinsam. Das Auditorium ist so hochkarätig, dass ich Sie jetzt einladen möchte, Fragen zu stellen. Der Herr Diakon wird den Dienst des Mikrofon-Herumtragens übernehmen. Und wir sammeln gleich ein paar Fragen, ja?
Matthias Beck, Mediziner, Theologe. Ich habe eher eine Frage an die Politikerinnen aus dem Gott sei Dank evangelischen Bereich. Stört Sie das oder Ihre Mitstreiter, dass das vom Papst kommt? Oder sagen Sie, wenn da was Gescheites kommt, dann übernehmen wir das gerne? Diese Enzyklika ist ja, wie Sie richtig sagen, an alle Menschen gerichtet. Nicht nur an die Katholiken und nicht nur wie die letzten an die Menschen guten Willens, sondern auch an die Menschen vielleicht bösen Willens. Also an alle. Nehmen Sie das hin oder tiefer gefragt, Ban Ki-moon kann sprechen für die UNO, würden Sie sagen, das Papstamt in einer richtig verstandenen Weise wäre so eine ökumenische und religionsübergreifende Institution, die wirklich für alle Menschen hier neue Grundlagen schaffen kann.
Michael Kuhn.
Er hat eine grundsätzliche Frage in der Enzyklika-Einsatz, der mich wirklich ans Denken gesetzt hat, ist der folgende, dass der Papst sagt, auf der einen Seite wissen wir, dass wir eine Erde haben mit begrenzten Vorräten und Möglichkeiten und auf der anderen Seite reden wir pausenlos vom Wachstum, vom notwendigen Wachstum, auch in der Europäischen Union. Das Ziel dieser Kommission ist das Wachstum. Wie stellt sich die Politik vor, dass wir diese beiden Dinge zueinander bringen können?
Bischof Heitz, eine Frage an das gesamte Podium, an die Theologen wie auch an die Politiker. Die Frage der Wirtschaftsordnung der Tora, spielt die in gewisser Weise theologisch eine Rolle in dieser Enzyklika? Ich habe sie noch nicht gelesen. Und die Frage der angepassten Technologien für die eine Welt, also Afrika, dass wir nicht Bulldozer hinüberschicken, sondern angepasste Technologien, die ihnen helfen. Diese beiden Fragen wären vielleicht auch für die Diskussion nicht unwichtig. Und das Schuldenerlassjahr in der Tora.
viele Programme dieser Welt leiden darunter, dass sie nicht einmal den Weg über die Brücke zur Realisierung überleben. Das, was heute vom Podium von sich gegeben wurde, ist eine kleine Hoffnung, dass diese Enzyklika eine Triebfeder ist, die so manches in Bewegung bringen könnte. Und mein Gedanke dreht sich jetzt um die Frage, wir leben in einer globalisierten Welt. Und da frage ich mich, welche Werkzeugkiste ist auf der internationalen Ebene, auf der globalisierten Ebene notwendig? Und ich meine, dass da ein großer Nachholbedarf ist. Und ich sage es bewusst heraus am Beispiel der Europäischen Union. Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr qualitative Europäische Union, damit die Werkzeugkiste international und auf der globalisierten Ebene eingesetzt werden kann. Ich sage aber auch dazu, dass wir in Europa Bewegungen haben, die solchen Gedanken entgegenstehen, weil alle Nationalismen sind nicht geeignet, ein großes Ziel oder die großen Ziele in der Enzyklika tatkräftig zu pushen. Danke.
Danke. Jetzt liegt genug am Tisch. Vielleicht direkt angesprochen, Frau Klawischnik, die Rolle des Papstes, die Frage nach dem Wachstumsparadigma würde ich gerne allen stellen, weil ich denke, das ist wirklich eine Kernfrage. Die Frage vom Bischof Heitz möchte ich der Frau Professor anvertrauen mit dem biblischen Wirtschaftsmodell und natürlich die Frage, ob wir mehr Europa brauchen, dass zumindest der Herr Minister auch darauf eingeht. Bitte.
Zur Frage der Wirtschaft, das ist natürlich eine Zwölferfrage. Wie finden wir ein angemessenes Wirtschaftsmodell, das nicht nach dem Radfahrprinzip funktioniert? Wenn man nicht mehr weiterfährt, fällt man um. Also das ist nämlich die gegenwärtige Situation und die existiert weltweit. Wir haben gegenwärtig ca. 3 Milliarden Menschen, die in die Mittelklasse aufsteigen und sich eben auch, der Papst spricht von der Klimaanlage, aber es geht auch um Mopeds, es geht um Kühlschränke und so weiter und all das natürlich auch haben wollen. Und wer sind wir, ihnen das zu verbieten? Das ist für mich eine der ganz großen und zentralen Fragen, auf die wir eigentlich keine Antwort haben. Wo aber durchaus eine Verantwortung der Industrieländer da ist, denn unser Lebensstil wird globalisiert und dieser Lebensstil ist nicht nachhaltig. Es gibt in einem Buch, das wir herausgegeben haben letztes Jahr, Gerechtigkeit in einer endlichen Welt, wo wir uns genau diese Frage gestellt haben, einen schönen Artikel von einem Herrn Rammler, der versucht hat, eine Welt 2050 zu entwerfen, in der wir noch immer ganz gut leben könnten, mit 90% weniger Energieverbrauch. Das ist natürlich eine totale Utopie, aber das ist das, was notwendig wäre. Also diese Frage nach der Angemessenheit, nach dem Maß, auch nach dem Verzicht, ist sicherlich eine ganz zentrale Frage. Man kann sie auch mit dem biblischen Modell verbinden. Diese Frage der Schuld und des Schuldenerlasses wird nicht direkt angesprochen, Herr Bischof, aber sie kommt vor, wie lässt sich ökologische Schuld und finanzielle Schuld aufrechnen. Aber die ganz große Frage ist die, was der Papst eine kulturelle Revolution des Lebensstils nennt. Und hier spricht er auch ganz mutig diese Frage der individuellen Verantwortlichkeit an. Es gibt so eine Tendenz, die Probleme entweder auf bessere Technologieentwicklungen oder auf die rechts- und politische Ebene zu schieben. Die rechts- und die politische Ebene sind ganz wichtig, aber wenn die individuelle Motivation nicht für eine Änderung da ist, eine ökologische Umkehr, wie er das nennt, dann reichen diese Methoden nicht aus, denn sie führen eigentlich immer wieder nur zu dem, was man als Rebound-Effekt bezeichnet. Das heißt, es wird halt dann, man spart Energie, aber man konsumiert auch wieder mehr. Das soweit zu dieser Frage der Ökologie und Wirtschaft, aber das ist ein langfristiger Prozess. Und es ist ganz spannend für mich, dass der Papst immer wieder darauf hinweist, dass es gilt, langfristige Prozesse mit Kreativität anzustoßen. Und das gilt gerade auch für den Bereich der Ökologie.
Danke. Ja, wir sind schon in der Zielgeraden. Das Podium ist zeitlich limitiert. Ich möchte zum Abschluss einfach drei ganz kurze Fragen und drei ganz kurze Antworten. Das kann wirklich ein Word-Rap sein, in umgekehrter Reihenfolge zum Beginn. Also die Frau Professor beginnt. Meine Frage lautet, was glauben Sie, was ist aus dem Ganzen, was hier am Tisch liegt, jetzt in der Enzyklika, das Dringlichste, das Wichtigste und was nehmen Sie sich vor, das in Ihrem Bereich in einem Jahr gelungen ist? Kurz bitte.
Das ist eine lange Frage, aber die man auch nicht kurz so kurz beantworten kann. Ich meine, das Dringlichste ist schon, dass diese Dynamik, die jetzt durch die Enzyklika entsteht, weitergetragen wird. Ich habe erst diesen interessanten Ansatz des Papstes genannt, wie schaffe ich wirklich ein umfassenderes Bewusstsein in einem Bereich, und da ist ein Universitätsinstitut eine ganz kleine Einheit, aber ich glaube, es gibt viele andere, die das auch tun können. Und das Zweite ist diese enge Verbindung, die sich auch in der Post-2015-Agenda zwischen Umwelt und Armut findet. Ich glaube, das ist das, was uns zentral bewegen muss.
Danke. Ja, vielen Dank. Wir haben das akademische Viertel heute uminterpretiert. Wir haben eine Viertelstunde früher beginnen, also aufhören müssen. Danke für diese Punktlandung. Ein Gedanke noch zum Abschluss. Am Ende der Enzyklika finden Sie zwei Gebete. Und beten kann jeder von uns. Und ich darf Ihnen anempfehlen, diese zwei Gebete. Eines ist so geschrieben, das kann jeder beten. Und das zweite kann jeder beten, der Christ ist. Danke.